Wow, was für wunderbare Lobpreismusik. Vielen Dank euch dafür. Das ist der Hammer. Das führt uns doch schon wunderbar zur Predigt hin. Wir sind in der Predigtreihe Be My Guest, Gemeinschaft leben. Samuel hat das Thema von heute schon gesagt. Machen es wie wollen, nur krasser. Zu Beginn der Predigt, ich muss einmal das Kabel aufräumen. Sonst stolper ich darüber. Zu Beginn der Predigt möchte ich mit euch ein Gedankenspiel einmal machen. Wenn du dir jetzt ein Wunschbild unserer Gemeinde, unserer Gemeinschaft hier machen könntest, malen könntest, und in 10 Jahren wäre unsere Gemeinschaft dann so, wie du jetzt dieses Wunschbild gemalt hast. Was für ein Bild würdest du dann malen? Wenn du vielleicht neu in der Gemeinde bist oder Gemeinde nicht so dein Ding ist, kannst du dir auch irgendeine andere Gemeinschaft vorstellen. Aber jetzt die Gemeinschaft, die du vorstellst, in unserem Beispiel die Gemeinde, wenn du bestimmen könntest, wie die in 10 Jahren aussieht, die Gemeinschaft, was würdest du dann malen? Würdest du häufiger angesprochen werden von Menschen hier in der Gemeinde? Würdest du häufiger eingeladen werden? Würdest du häufiger gefragt werden, wie es dir geht? Würdest du häufiger für irgendwelche Mitarbeit angefragt werden? Oder hättest du vielleicht mehr Freundschaften in der Gemeinde? Würdest du gerne Fürsorge bekommen, wenn es dir schlecht geht? Würdest du gerne Halt und Unterstützung bekommen, wenn dein Glaube unter deinen Füßen bröckelt? Würdest du auch gerne mal von den anderen Generationen mehr wahrgenommen und gefördert werden wollen? Wie sieht das Bild aus, das du zeichnest von der Idealgemeinschaft unserer Gemeinde in 10 Jahren? Halte das Bild mal fest, was das für dich ist. Und jetzt kommt die zweite Frage dazu. Was kannst du tun, damit die Gemeinschaft in 10 Jahren so aussieht, wie du dieses Bild jetzt gemalt hast? Was kannst du tun in dieser Gemeinschaft, damit die Gemeinschaft unserer Gemeinde in 10 Jahren wie das Idealbild aussieht, was du gerade gemalt hast? Das ist jetzt eine recht klassisches Tool. Das ist sozusagen die Vision, das Bild, die Zielfindung, dann die Wegbeschreibung und die Aktivierung. Ja, die Frage, was kannst du tun, das aktiviert uns ja, etwas zu machen. Und ich glaube, wir brauchen diese Aktivierung. Denn wenn ich jetzt nämlich dieses Idealbild nehme, nimm das mal, das Idealbild, das du gemacht hast, und vergleich das mit der Gemeinde, wie sie jetzt ist, und spul 10 Jahre vor, wenn wir nichts machen. Versteht ihr? Also denkt ihr, die Gemeinde, wie sie jetzt ist, die Gemeinschaft, wie sie jetzt funktioniert, spul 10 Jahre vor, überlege, wir machen nichts und überleg, ist das Bild, was dabei rauskommt, ähnlich wie mein Idealbild? Das ist jetzt vielleicht eine etwas gefährliche Anfrage, weil es könnte ja sein, dass ihr zu dem Schluss kommt, ja, auf jeden Fall, ist doch alles super. Und das wäre mein didaktisches Ziel der Predigt ja nicht. Ich möchte ja, dass ihr jetzt denkt, nein, wir müssen was machen. Denn ich glaube, das ist auch wirklich so, dass wir was machen müssen. Wenn jetzt der Vergleich nicht reicht, habe ich noch ein paar andere Herausforderungen, vor denen wir einfach als Gesellschaft und als Gemeinschaft so stehen. Ich glaube, wir haben nämlich einmal einfach eine Zunahme von Individualkultur und Vereinsamung. Zunahme der Individualkultur heißt, der Wert von verbindenden, großen, übergreifenden Gemeinschaften nimmt ab. Große Gruppen spalten sich immer mehr, eigentlich in kleinere Einzelgruppen. Und es wird immer schwieriger, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Die Toleranz nimmt ab. Die Anzahl der Möglichkeiten an Themenbereichen, über die man sich verbinden kann miteinander, die steigt total. Also man hat ja immer mehr Punkte, immer mehr Dinge, mehr Daten, an denen man sagen kann, ach, du bist auch ein Fan von den Sammelkarten der Kuscheltiere des BVBs? Hammer, wir sind beste Freunde. Also es wird immer spezieller, worin wir uns wiederfinden, worin wir als Menschen uns verbunden fühlen. Und weil diese Dinge immer mehr werden, werden die Dinge, in denen wir uns voneinander unterscheiden können, die uns voneinander trennen, auch immer mehr. Wie, du bist kein Sammler der Schalke, Kuscheltiere, Sammelkarten? Ja, wir sind Feinde. Das hört ja schon bei den Vereinen auf. Aber es wird immer mehr, an dem man sich auch unterscheiden kann. Also es wird immer schwerer, große, zusammenfindende Gruppen zu finden, die sich unter einem Nenner zusammenfinden. Dazu sind wir in Gemeinde Gegenkultur. Wir sagen, Ziel von Gemeinde ist ganz anders. Ziel von Gemeinde ist es, dass wir uns alle unter dem einen Nenner, Jesus Christus, versammeln, in der ganzen Vielfalt, in der wir halt sind. Das ist Gemeinde, dazu sind wir schon Gegenkultur. Aber Gegenkultur sein, das ist herausfordernd. Das müssen wir gestalten. Das geht nicht einfach so. Der zweite Punkt, große gesellschaftliche Strömung, Corona-Depression. Menschen haben jetzt fast 3 Jahre lang gelernt, sich zu isolieren, alleine zu sein, sich von anderen in Abstand zu versetzen. Und man ist dieses, ja, vielleicht das Schöne, das Bequeme der Einsamkeit auch gewohnt geworden. Das ist einem gewohnt. Man hat so die Schönheit des Eigenbrödelns auch für sich entdeckt. Man wird nicht so oft gestört. So viele Menschen wollen irgendwie nicht was von einem. Das ist ja auch entspannt. Aber ich glaube, nur wenige Menschen sind tatsächlich eine Insel, also ganz isoliert, funktionieren alleine ohne andere Menschen. Denn ich glaube, wenn es hart auf hart kommt, dann brauchen wir andere Menschen um uns herum. Dann brauchen wir Gemeinschaft. Dann brauchen wir Menschen, die uns, wenn wir selbst die Kraft nicht dazu haben, tragen und aufheben. Und wenn wir jetzt aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir die Unterstützung und die anderen Menschen brauchen, nicht die Gelegenheit hatten oder die Gelegenheit nicht genutzt haben, tragende Gemeinschaft aufzubauen, dann steht man in dem Moment alleine da. Auch dazu wollen wir Gegenkultur sein. Wir wollen Kompetenzzentrum dafür sein, ein Raum, in dem man lernt, wie man gute Gemeinschaft leben kann, wie man gute Gemeinschaft baut, wo man sie finden kann. Das soll doch Gemeinde sein. Aber das kommt nicht von selbst. Dritte große Strömung, die schwierig ist, Generationswechsel. Und damit werden die Werte des Miteinanders, die für viele Generationen lange Zeit vielleicht selbstverständlich waren, nochmal neu hinterfragt. Das ist auch ganz natürlich so, das gehört sich auch so. Die jungen Leute müssen gucken, ja, will ich das eigentlich so machen, wie meine Eltern das gemacht haben? Das ist wichtig. Aber so Werte, auf die man sich festgelegt hat, die sind eben nicht mehr selbstverständlich. So als Beispiel, ich oute uns mal, Jude und ich, wir haben keine Dankeskarte nach der Hochzeit verschickt. Ganz schön übel. Wir haben eine E-Mail mit unserem Hochzeitsvideo verschickt. Also wir haben schon irgendwas gemacht, aber es verändert sich was. Man muss die Dinge nochmal irgendwie hinterfragen. Und in der nächsten Generation, in diesem Generationswechsel, da ist erstmal nicht so viel Halt, weil die neuen Formen müssen sich finden. Es ist nicht mehr selbstverständlich, so Dinge, so Sätze, die klar sind, wie wenn es jemandem schlecht geht, dann frage ich nach. Wenn ich höre, da ist was passiert, dann rufe ich an. Millennials und Gen Z telefonieren ja eh nicht gerne. Aber wirklich diese gemeinsamen Werte zu haben, die selbstverständlich sind, ey, wenn was ist, ich investiere mich in die Menschen, auch wenn es mich was kostet. Die müssen erstmal wieder jetzt gefunden werden. Auf die muss man sich auch einigen. Das dauert auch erstmal, aber es passiert nicht von selbst. Also wir müssen aktiv werden und Gemeinde ist ein wunderbarer Ort, um Generationenwechsel zu leben und zu fragen, hey, wie habt ihr das gemacht? Hey, wie will ich das eigentlich machen? Es gibt also ganz große Veränderungen, die es uns erschweren und die, wenn wir die Frage stellen, entwickelt sich unsere Gemeinde in 10 Jahren zum Idealbild oder woanders hin? Und wir uns fragen, woran hat es gelegen? Dann gibt es so ein paar Entwicklungen, die sind da gar nicht so leicht. Und das sind so die großen Linien. Und es gibt aber auch so die ganz alltäglichen Beinchensteller, die wir da so haben. Und ich hatte hier, irgendwo hatte ich hier einen. Einen Moment, ich muss gerade nochmal den ersten Beinchensteller. Ach so, ah ja, da ist er ja. Komm her, Leo. Ja, super. Komm her. Komm her. Jawohl. So, da ist er, der innere Schweinehund. So, und unsere Aufgabe ist es, nicht den zu füttern, sondern den ganz weit wegzuschicken. Kommt ab. Ihr seht, wir scheuen keine Mühe, um euch den Punkt rüberzubringen, Leute. Der innere Schweinehund. Ich habe noch eins. Den müssen wir nicht füttern, den müssen wir wegschicken. Ich habe noch daran gedacht, also es kann ja auch daran liegen, dass ich vielleicht nicht weiß, wie gute Gemeinschaft eigentlich geht. Also ich weiß das gar nicht. Ich glaube, das ist es aber nicht, sondern vielmehr denke ich, wir wissen oft eigentlich, wie es geht. Wir wissen oft eigentlich, was das Richtige wäre. Vielleicht wissen wir nicht, wie wir es machen, das ist noch ein anderer Punkt, aber ich glaube, viel häufiger wissen wir es und wir machen es nicht. Und ich glaube, ein Grund dafür, warum wir es nicht machen, ist dieser innere Schweinehund, ist die Bequemlichkeit, die sich vielleicht irgendwie eingenistet hat, vielleicht ja gerade auch über Corona in unserem Leben, dass wir gemerkt haben, ist auch bequem, zu Hause alleine zu sein oder nicht viel gestört zu werden von anderen Menschen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es auch allein. Also das zu überwinden, am Wissen liegt es nicht. Allein in der Bibel haben wir so viele Hinweise darauf, wie gute Gemeinschaft geht. Schau mal, nicht lügen, ist eine super Grundlage. Wenn ich was falsch gebaut habe, bekenne ich das und entschuldige mich dafür. Super Grundlage, wie gute Gemeinschaft geht. Ich fürsorge für die andere, ich begegne ihnen in Liebe. Ich bringe sie nicht um. Mindestmaß für gute Gemeinschaft. Also am Wissen liegt es, glaube ich, nicht. Auch das Lied, was wir für die Predigtreihe ausgesucht haben, es zeigt uns so viel, wie gute Gemeinschaft geht. Aber wir müssen es machen. All das Wollen, all das, was da ist, das bringt uns gar nichts, wenn wir es nicht tun, letzten Endes. Und warum machen wir es nicht? Woran hat es gelegen, wenn du es nicht machst? Die guten Sachen der Gemeinschaft, die du weißt und kannst, aber nicht machst. Woran liegt das? Beantworte diese Frage vielleicht gerade mal einfach so für dich selbst. Der Titel der Predigt lautet, ja, machen es, wir wollen nur krasser. Und da, glaube ich, ist was dran. All diese Traumbilder von Gemeinschaft, all das Wissen darum, habe ich gerade gesagt, all das Wollen, all das Richtung anzeigen, all das Predigen darüber, das bringt nichts, wenn wir es nicht machen. Wir können so viel wollen, wie wir wollen. Wollen, dass wir mehr eingeladen werden. Wollen, dass wir mehr gefragt werden, wie es uns geht. Wollen, dass wir nach unserem Namen gefragt werden und dass man sich daran erinnert. Das ganze Wollen bringt nichts, wenn wir es nicht selbst auch machen. Und damit meine ich ganz bewusst, wenn du dir wünschst, dass du mehr eingeladen wirst, dann lade Leute ein. Wenn du willst, dass man nach deinem Namen fragt, dann frag Leute nach ihrem Namen. Wenn du willst, dass du gefragt wirst, wie es dir geht, dann frag andere, wie es ihnen geht. Das Ganze funktioniert nur, wenn wir alle das machen. Und nicht, wenn wir uns auf einige wenige Extrovertierte oder Redegewandte verlassen, die damit bald heillos überfordert sind, wenn sie alle Gemeinschaftsarbeit machen müssen und dann gehen. Also wir müssen die Dinge auch machen. Überwinde diesen Schweinehund, schick ihn weg. Ich muss aber auch, und das ist der nächste Alltagsbeinchensteller, die Freiheit haben, machen zu können. Und ich kenne viele, die sagen, ey, ganz ehrlich, mein Leben ist zu voll, als dass ich noch neue Namen lernen könnte, als dass ich in Menschen investieren kann. Und dem möchte ich mal auf den Grund gehen. Und die Frage stellen, womit ist dein Leben gefüllt? Und kannst du es dir leisten, diese Zeit nicht auch in Gemeinschaft zu investieren? Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass es nicht ein Leben gibt, das einfach so voll ist mit Stress, mit Schwierigkeiten, mit Krisen, mit wirklich schlimmen Schicksalen auch, und dass du da jetzt noch Gemeinschaft reinquetschen musst. Das ist gar nicht mein Punkt. Sondern, hey, komm erst mal klar, sei in der Situation, und das ist schwierig genug. Es geht da nicht um Gemeinschaft, sondern es geht um die Frage, wenn du noch die Kontrolle über dein Leben hast, wie du es füllst, wie dein Kalender da ist. Welchen Stellenwert hat Gemeinschaft und welchen Stellenwert möchtest du, dass Gemeinschaft darin hat? Ich möchte nicht deinen Kalenderablauf optimieren oder dir einen geistlichen Druck auferlegen. Ich will dir einen Denkanstoß bieten, dass du überlegst, welchen Stellenwert möchtest du selbst dem Thema, vielleicht auch mal neu nach Corona jetzt einräumen in deinem Leben. Ein bisschen provozieren will ich vielleicht doch. Ich denke, dass wir wirklich ehrlich zu uns auch werden müssen und lernen müssen zu unterscheiden, welche Dinge wir aus Bequemlichkeit nicht tun und unterlassen und welche Dinge wir tatsächlich tun würden und dann überschreiten sie unsere Grenze. Wir sind schnell dabei, Grenzen aufzuzeigen und auch zu sagen, kann ich nicht reingehen. Aber welche davon sind wirklich aus Bequemlichkeit oder welche wirklich, weil du sie brauchst? Und in dem Punkt geht es darum zu lernen, aus der Bequemlichkeit rauszukommen, weil ich glaube, das braucht eben unsere Gesellschaft, unsere Gemeinschaft braucht das. Aber auch trotzdem zu lernen, gesunde Grenzen zu behalten und zu setzen. Und dann haben wir da noch den letzten alltäglichen Beinchensteller. Und ich glaube, das sind Erwartungen und Illusionen, die sich mit dem Thema in Gemeinde verknüpfen. Wir können mal zusammen drüber nachdenken. Ich habe ein paar rausgesucht, die mir eingefallen sind. Ich wette, euch fallen bestimmt noch mehr ein. Das erste ist, wenn ich jemandem nach dem Namen frage, muss ich diese Person in mein Leben aufnehmen. Also wenn ich hier in der Gemeinde nach dem Namen frage, dann denke ich, oh, ich muss mich um die kümmern, ich muss befreundet mit der Person sein, ich muss sie zum Essen einladen, ich muss jeden Dienstag und Mittwoch dann zum Frühstück mit der gehen. Ich glaube, das ist es alles gar nicht. Und ich glaube, von dieser Erwartung müssen wir uns befreien. Es geht nicht darum, dass jeder jeden absolut ins Leben integrieren muss. Sondern es geht darum, dass wir eine gute Form des alltäglichen, normalen Miteinanders finden, wo es normal ist, dass man sich fragt, wie es geht, der andere antwortet, so viel er will und man auch so viel dabei bleibt, wie man will, wie das geht. Dass wir diese Erwartungen, die viel zu groß sind, als dass wir sie erfüllen können, loswerden, dass wir die ablegen und gute, gemeinsame, alltägliches Miteinander finden. Die nächste Erwartung, wenn ich jemanden einlade, dann muss ich ein 3-Sterne-Menü auffahren, sonst ist man enttäuscht. Und ich glaube, auch davon muss man sich direkt freimachen. Hey, wir sind hier mit Gott unterwegs. Der ist zu den Bettlern gegangen, zu den Armen, zu den Kranken. Die könnten auf keinen Fall irgendein 3-Sterne-Menü auf den Tisch zaubern. Und das müssen wir auch nicht. Wenn wir Gemeinschaft leben, dann, hey, wenn du zu Hause nur 2 Stühle hast, dann setzt euch auf den Boden, wenn ihr zu dritt seid. Wir müssen diese Erwartungen loswerden, dass es besonders krass sein muss, dass ich erst ein bestimmtes Level erreicht haben muss, als dass ich Leute einladen kann oder für Gemeinschaft fähig bin. Und wir müssen da demütig werden und genügsam auch mit dem, was wir als Gemeinde haben. Und diese großen Erwartungen mal ja, enttäuschen und realistisch werden. Jetzt kommen wir eher so zu den Illusionen. Illusion 1. In der Gemeinde sind wir doch, beziehungsweise müssen wir doch alle richtig gute, beste Freunde sein. Wäre vielleicht schön, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, das ist auch eine Illusion, das stimmt nicht. Das schaffen wir überhaupt nicht, das überfordert unsere Gemeinschaft. Wir müssen nicht mit jeder Person gute Freunde sein und es ist wunderbar, wenn du gute Freunde gefunden hast. Das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg, das hat gar nicht jeder, dass er die Chance hat oder auch allein die Personen mit der gleichen Wellenlänge, dass man Freundschaften in Gemeinde finden kann. Aber es ist eine Überforderung zu sagen, es muss bei allen so sein. Es wäre auch eine falsche Erwartung zu denken, Gemeinde kann das leisten. Das können wir nicht. Auch hier geht es darum, dass wir normale, alltägliche, aber gesunde und zugewandte, warme Umgangsformen miteinander finden. Nächste Illusion, ich kann gar nicht alle Namen lernen. Hast du es versucht? Einfach die Frage raus, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass ein Mensch, also je nach Mensch, ganz unterschiedlich sich ungefähr 200 und manche, die ganz gut sind, so 400 Namen merken kann. Wir haben 230 Mitglieder, das passt also locker da rein. Ich übertreibe. Aber ich will sagen, nicht diesen Satz schon als Urteil über dieser Gemeinschaft schweben lassen. Hey, du kannst noch mehr Namen lernen, du kannst noch gucken, wer ist da. Und das ist eine Illusion, dass wir nicht, also dass es sich nicht lohnt, neue Namen kennenzulernen. Nächste Illusion. Ich bin introvertiert, also sind die Extrovertierten für die gute Gemeinschaft zuständig. Ihr Lieben, die meisten Menschen sind ambivertiert. Ganz neues Wort. Das heißt, sie sind irgendwas zwischen introvertiert und extrovertiert. Das Gute ist, die meisten Menschen sind lernfähig und können sich einen Umgang zulegen mit den Dingen, die sie für notwendig erachten. Und ich will mal mutig sein und sagen, wenn du introvertiert bist, ist es trotzdem notwendig, dass du Umgangsformen lernst, die gute Gemeinschaft ermöglichen. Mindestens mal für dich. Denn du willst dich wahrscheinlich auch nicht immer auf die anderen verlassen. Auch da geht es darum, wie finden wir gute Umgangsformen? Auch wenn du introvertiert bist und sagst, ja, ich muss keinen Smalltalk machen, kannst du aber zu neuen Menschen hingehen und dich vorstellen, deinen Namen sagen. Ich glaube, es ist auch okay, wenn man dann direkt wieder geht. Das ist in Ordnung. Aber wir müssen Formen finden, wie sowas funktioniert. Nächste Illusion. Ich bin extrovertiert, also muss ich mich um alle Neuen kümmern. Kann auch entstehen, so ein Druck, dass man denkt, okay, ich kann das ja und sonst macht es ja auch niemand. Aber wenn du dann diesem Gedanken erliegst, dann wirst du dich sehr bald schnell selbst überfordern. Und auch da musst du lernen, selbst wenn du extrovertiert bist, Grenzen zu setzen. Und letzte Illusion, die, glaube ich, wichtig ist, und die muss ich mir auch selbst in der Predigtvorbereitung sagen, Illusion, wir können perfekte Gemeinde werden. Das ist eine Illusion. Dieses Traumbild von den 10 Jahren, das wir am Anfang gemalt haben, das werden wir so niemals erreichen. Das heißt aber nicht, dass wir uns auf den Weg nicht machen sollten, um es zu erreichen, um alles zu verändern auf dem Weg dahin, was wir nicht auch noch schaffen. Aber wir müssen uns vorher schon klar machen, dass unsere Erwartung nicht ist, wir werden perfekt sein. Dann werden wir verletzt und enttäuscht. So, woran hat's gelegen? Ich habe so ein paar Dinge jetzt erstmal hier ausgebreitet und man könnte sich fragen, wo war denn da die Bibel? Und die war mir auch wichtig, die kommt nämlich jetzt. Was wollen wir jetzt nämlich machen? Jetzt habe ich gedacht, Leute, wir wollen jetzt die nächsten 10 Jahre als Gemeinde, als Gemeinschaft, in deinem Freundeskreis, wo auch immer du bist, gestalten. Zukunft gestalten. Und zwar nach biblischem Vorbild. Und da habe ich uns Matthäus mitgebracht, Matthäus 22, 37 bis 40. Jesus spricht aber zu ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und dazu noch die ergänzende Stelle aus dem Johannesevangelium, 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich glaube, es wird euch bei meinen sonstigen Predigen nicht wundern, dass der Schlüssel die Liebe ist. Aber ich bin davon absolut überzeugt. Und hier zwar das Dreifachgebot der Liebe unseres Herrn. Und ich verstehe gerade die Johannesstelle so, als ein Hinweis auf unsere missionarische, verkündigende, zeugnisgebende Wirksamkeit der Gemeinde. Wenn Johannes schreibt, an der Liebe untereinander wird man euch als Jünger Jesu erkennen, dann hat das was damit zu tun, wie wir von draußen wahrgenommen werden. Wie Menschen, die hier neu reinkommen, gar nichts mit Gott zu tun haben, denken, dass Christen sind untereinander. Die Liebe, die Gemeinschaft, die wir miteinander hier leben, die ist Zeugnis der Liebe Gottes. Die verkündet das Evangelium Gottes. Also dürfen wir dieses Thema auf keinen Fall unterschätzen. Es ist super wertvoll, dass wir da rein investieren. Und dieses Dreifachgebot, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten wie dich selbst. Also Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Das hat einen hohen Anspruch an unsere Gemeinschaft hier zusammen. Aber es ist gleichzeitig auch die Lösung und der Weg, wie wir diesem Anspruch gerecht werden können. Zum einen, sobald wir dem Anspruch nicht gerecht werden können, können wir uns in die Liebe Gottes begeben und Gnade tanken und Liebe tanken. Und das ist kein Problem, wenn wir Ansprüche nicht erreichen, wenn wir scheitern. Gott hilft, wieder aufzustehen. Aber in dieser Bewegung liegt der Schlüssel. An erster Stelle steht unsere Beziehung zu Gott. Von Gott her lösen sich auch die meisten Erwartungen, Illusionen und Ängste. Von Gott her löst sich die Frage, ob ich wertvoll bin. Dann muss ich diese Bestätigung nicht bei anderen Menschen suchen. Von Gott her löst sich die Frage, ob du Liebe verdient hast und geliebt bist und auch selbst denkst, dass du das verdient hast, dass du wertvoll bist. Von Gott her löst sich die Frage, ob du ein Gemeinschaftswesen bist. Und Gottes Antwort zu all diesen Fragen ist ja. Du bist geliebt, du bist wertvoll, du darfst Gemeinschaft haben, du darfst es auch einfordern, dass andere Menschen mit dir in Gemeinschaft gehen, wenn du da Ungerechtigkeit erlebst, weil Gott spricht dir diese Würde, diesen Wert einfach von vornherein zu. Du bist geliebt, du bist wertvoll. Du bist genug. An erster Stelle steht diese Beziehung zu Gott und die Versicherung unserer Identität, unseres Herzens. Und da tanken wir die Liebe auf, mit der wir dann überhaupt anderen erst begegnen können. Liebende Gemeinschaft in Gemeinde entsteht aus der liebenden Gemeinschaft des Einzelnen mit Gott. Und das stellt uns persönlich die Frage, wie ist das gerade mit dir und Gott? Wie ist das gerade mit deiner Beziehung zu Gott? Wie ist das gerade mit deinem Gottesbild? Was ist Gott gerade für dich? ist er der strafende Richter, der jede kleine Sache, die du irgendwie machst, falsch machst oder sogar richtig machst, begutachtet und guckt, was da los ist und von oben herab urteilt über dich? Oder ist Gott dein Anwalt, der sich vor dein Herz stellt und wenn eine Anklage kommt, es verteidigt und dich sichert und die Liebe darin aufbewahrt, sodass sie nicht von irgendwelchen bescheuerten Sachen aus der Welt herausgezogen oder kaputt gemacht wird? Was ist gerade deine Geschichte mit Gott? Denn ich bin mir ganz sicher, Gott lädt dich ein, dass du in seine Liebe hineinkommst. Gott hat keine Verurteilung für dich, sondern Versöhnung. Gott hat keine Schande oder Scham für dich, sondern Befreiung. Gott hat keine Abwertung für dich, sondern Liebe und Aufwertung. Das ist Gott. Und Gott wird sich erweisen, wie er ist. Und nicht, wie ich denke, dass er ist oder wie ich mir wünsche, dass er ist. Das Gebot der Gottesliebe bedeutet nämlich nicht, dass wir einseitig Gott lieben sollen, dass wir uns anstrengen und ihm Liebesbriefe schreiben, die in die Post stecken und Pralinen kaufen. Das Gebot der Gottesliebe heißt, dass wir in die Liebe Gottes hineingehen. Dass wir ihn lieben, lernen, aber auch lernen, seine Liebe anzunehmen für uns. Denn das passiert in der Beziehung mit Gott. Er schickt uns die Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Kai hat einmal ein Anspiel gemacht, wo es um die Verbindung zum Heiligen Geist ging. Und er war quasi eine S-Bahn, die eine Oberleitung hatte und mit den Armen an die Stromleitung gegriffen hat. Und so funktioniert Gemeinschaft, dass wir mit dieser Stromleitung der Liebe Gottes verbunden sind. Dass wir ins Zentrum der Liebe Gottes gehen und aus dieser Liebe heraus Gemeinschaft wirklich leben und in dieser Gemeinde die Zukunft gestalten, so gut wir können. Bei allem Realismus, ohne Illusionen, frei von falschen Erwartungen, aber dass wir gestalten. Und für alle Fälle, in denen man das Gute nicht macht, weil man nicht weiß, wie es machen soll. Also man weiß, was das Gute wäre, aber man weiß nicht, wie. Habe ich sozusagen noch den Alleskönner für soziale Interaktion und der lautet wie folgt. Ich bin unsicher, ob, Punkt, 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 darf ich, möchtest du das, Punkt, Punkt, Punkt. Ich verrate euch ein pastorales Geheimnis, aber wirklich, das ist ein Alleskönner, denn es fängt an mit einer Selbstoffenbarung, ich bin mir unsicher, ob. Das holt den anderen mit an Bord. Der andere wird dir in dem Moment nur weiterhelfen wollen. Die meisten Menschen haben da so einen Helferkomplex. Also es eröffnet dir den anderen Menschen. Es ist eine Selbstoffenbarung. Ich bin unsicher, zum Beispiel, ob ich mich gerade zu eurer Gruppe dazustellen darf. Welche Gruppe hier in der Gemeinde würde dann sagen, oh, also vielleicht, ja, nee, ist gerade vertraulich, ist gerade schlecht. Aber ansonsten, hey, klar, kein Problem, komm dazu. Oder ich bin unsicher, ob ich dich gerade fragen darf, wie es dir geht. Möchtest du gerne danach gefragt werden? Also Selbstoffenbarung, zu sagen, man ist unsicher, das ist gar kein Problem. Vielleicht in der Arbeitswelt, aber nicht hier. Das öffnet Türen, das ist wirklich der Alleskönner für soziale schwierige Situationen. Selbstoffenbarung und dann die Nachfrage, was hättest du gerne, was möchtest du oder darf ich? Denn das gibt das Momentum an die andere Person ab und die darf selbst entscheiden, was dann richtig ist. Ganz praktisch also noch. Also, woran hat es gelegen? Was ist die Gemeinschaft, die wir als Gemeinde in 10 Jahren mit der Hilfe der Liebe Gottes aus seiner Liebe aufbauen wollen? Und was kannst du dafür machen? Amen.